Geier und Niesmann.
Walter and Sneezeman.
Der politische Wochenrückblick.
The Political Week Look Through. American Edition.
Es ist Kalenderwoche 44 und es sind nur noch wenige Tage, eigentlich nur noch Stunden bis zum Wahltag in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich melde mich aus Atlanta in Georgia, weil das ja hier der womöglich alles entscheidende Swing State werden könnte. Mein Name ist Steven Geier, ich bin politischer Korrespondent beim Redaktionsnetzwerk Deutschland und führe hier durch unseren kleinen gemütlichen Twitter-Space, oder ist das jetzt schon Deadnaming, dann X-Space, mit dem Titel Schlachtfeld Amerika, wer gewinnt die US-Wahl und warum? Und damit ist klar, am Ende dieses Talks wissen alle, die zuhören, ganz genau, wer am Mittwochmorgen deutscher Zeit dann Wahlsieger ist. Kurz zu den Eckdaten. Also die Briefwahl ist ja schon durch, weil die Post nicht mehr rechtzeitig kommt. Early Voting läuft auch schon in den meisten Bundesstaaten eine ganze Weile. Hier in Georgia zum Beispiel mit Rekordzahlen, die da gekommen sind. Aber der offizielle Wahltag, das wissen wir alle, ist wie immer ein Dienstag. Und in diesem Jahr fällt es auf den 5. November. Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle Bürger ab 18 Jahren. Aber auch das wissen natürlich die meisten, die hier zuhören, weil es in den USA keine generelle Meldepflicht gibt. Müssen sich die Wahlwilligen erst registrieren lassen. Und dann dazu kommt noch, dass ungefähr 5 Millionen Menschen das Wahlrecht entzogen worden ist, weil die irgendwann mal im Gefängnis waren. Da hilft es dann auch nicht, dass sie wieder rauskommen. Und deswegen, wegen dieser Einschränkung, lässt sich die genaue Zahl der Wahlberechtigten hier in den USA nur schätzen, also nicht so ganz genau beziffern. Bei der Wahl 2020 haben 155 Millionen Amerikaner abgestimmt. Das war, wenn man es an der Bevölkerung im wahlfähigen Alter bemisst, eine Rekordbeteiligung von fast 67% vor 4 Jahren. Sieht so aus, als ob das wieder in die Richtung oder noch höher geht. Aber im Vergleich, die Bundestagswahl 2021 in Deutschland hatte eine Wahlbeteiligung von über 76%, ist also noch etwas mehr. Wie es nun in diesem Jahr weitergeht und ausgeht, darüber reden wir jetzt. Kleiner Hinweis noch vorab, wir zeichnen den Space auf als Spezialfolge unseres RND-Politik-Podcasts Geier und Niesmann. Niesmann drückt sich heute, he's on vacation like a dog. Very nasty Co-Host, aber trotzdem viele Grüße, Andreas. Und jetzt legen wir los. Ich freue mich sehr auf Karin Assmann. Sie lehrt an der University of Georgia Journalismus und forscht vor allem zum Wandel in den Nachrichtenredaktionen und auch zum Niedergang des Lokal- und Regionaljournalismus und den Folgen. Davor war sie USA-Korrespondentin von Spiegel TV sowie Dokumentarfilmerin und freie Print-, Online- und Rundfunkjournalistin. Außerdem, Karl Dömens berichtet als USA-Korrespondent des Redaktionsnetzwerks Deutschland für mehr als 60 Redaktionen in ganz Deutschland und in Österreich, in der Regel aus Washington DC. Aber während des Wahlkampfs hat er auch weite Teile der Vereinigten Staaten für aktuelle Reportagen bereist. Und das ist bereits der zweite Präsidentschaftswahlkampf, über den er berichtet. Leider wieder mit Trump als einen der Kandidaten, also für ihn leider. Und davor war Karl Dömens langjähriger Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Und Gast Nummer 3, ebenfalls aus Washington zugeschaltet, ist Peter Sparding. Oder wahrscheinlich sagen die Kollegen Peter Sparding. Politikchef und Senior Vice President bei der überparteilichen Denkfabrik Center for the Studies of the Presidency and Congress, wo einer seiner Schwerpunkte das transatlantische Verhältnis ist. Und darum geht es auch in seinem neuen Buch No Better Friend, Fragezeichen, The United States and Germany since 1945, das gerade erschienen ist. Und davor oder früher war er unter anderem beim German Marshall Fund in DC und in Berlin tätig. Loslegen wollen wir jetzt mit Christian Fahrenbach in New York City. Da arbeitet er als freier Journalist und Dozent zu neuen Medienthemen, journalistisch unter anderem für die Deutsche Presseagentur und auch für uns, fürs RND. Und er war Gründungsmitglied der Krautreporter in Deutschland. Für uns ist er vor allen Dingen als Experte für die US-Wahlgesetze in den einzelnen Bundesstaaten heute als Ansprechpartner da und auch generell. Und deswegen fangen wir mit ihm an. Hallo New York, hallo Christian.
Hallo aus New York.
Lass uns doch mal einsteigen mit der aktuellen Lage jetzt im Rennen ums Weiße Haus, damit wir eine Gesprächsgrundlage haben. Du schaust ja stündlich auf die Umfragen, aber nicht nur auf die uninteressanten, wie wir alle, nämlich wer bundesweit führt, sondern auch auf die interessanten, nämlich wer führt in welchen Swing States, die ja die Wahl am Ende ausmachen. Bring es doch mal auf Stand, Kamala Harris oder Donald Trump, wer liegt vorn?
Also jetzt habe ich gleich natürlich so eine furchtbar langweilige Antwort, denn man weiß das tatsächlich nicht. Es ist beides sehr eng beieinander. Vielleicht, um das mal kurz so im Hintergrund zu erklären, es ist ja so, das wissen ja die meisten Leute, in den USA kommt es nicht darauf an, wer die meisten Stimmen bekommt auf Landesebene, sondern eben wer in den einzelnen Bundesstaaten gewinnt. Liegt ein Kandidat in einem der Bundesstaaten vorne, bekommt er alle Wahlleute zugesprochen. So, jetzt ist in fast jedem Bundesstaat schon klar, wer gewinnt. Also in ungefähr 43 von 50 auf Basis von früheren Ergebnissen oder auf Basis von sehr weit auseinanderliegenden Umfragen. Das heißt, wir reden immer alle über 7 Bundesstaaten in der Mitte, die sogenannten Swing States, weil sie mal zur einen oder anderen Partei swingen, oder Battleground States, hier etwas martialisch, also die Schlachtfeldstaaten. In diesen 7 Bundesstaaten, 3 davon sind im Norden, die auch seit 1988 immer das gleiche Ergebnis hatten, also immer den gleichen Sieger hatten, mal die eine, mal die andere Partei. Das sind Michigan, Pennsylvania und Wisconsin. Und 4 Battleground States liegen im Süden. Jetzt versuche ich mal von West nach Ost. Nevada, Arizona, Georgia, North Carolina. In keinem dieser 7 Staaten liegt Kamala Harris oder liegt Donald Trump mehr als 2 Prozentpunkte in Umfragen vor der anderen Person. Das heißt, das sind Unterschiede, die man in einer Umfrage unter wenigen 100 Leuten nicht nutzen kann. Das ist einfach statistisch irrelevant, weil es nicht möglich ist, auf Basis von so wenigen Leuten auf die gesamte Wählerschaft zurückzugreifen. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Es ist so, dass ungefähr 20% aller Wählerinnen haben bei der Wahl davor nicht in diesem Bundesstaat abgestimmt. Das heißt, die sind entweder volljährig geworden, die sind eingebürgert worden, die waren das letzte Mal zu Hause, die sind vielleicht im Gefängnis gewesen, hattest du ja auch schon angesprochen. Und diese 20% vorherzusagen, wie die sich jetzt entscheiden werden, ist einfach extrem schwierig, weil es kaum möglich ist, eine Annahme zu treffen, wie sich jetzt das Electorate, also sozusagen das Wahlvolk, am nächsten Dienstag zusammensetzen wird. Wir wissen nicht, wie viele Leute heimlich doch Trump wählen. Wir wissen nicht, wie viele Frauen sich vom Abtreibungsthema motivieren lassen. Wir wissen nicht, was die Frage ausmacht, dass Kamala Harris eine Schwarze und eine Frau wäre. Wir wissen nicht, wie viele Leute sich doch von Wirtschaft beeindrucken lassen. Also es ist ganz schwer, da vorherzusagen, wie am Ende tatsächlich diese Zusammensetzung ist. Und ohne die Zusammensetzung des Wahlvolks zu kennen, haben diese Umfragen einfach eine Ungenauigkeit. Und es kann in der Wahlnacht in die eine oder andere Richtung gehen.
Das ist ja das, was wir auch schon bei den letzten beiden Wahlen mindestens bei den Trump teilgenommen hat, gehört haben. Nun ist es aber doch so, dass es dieses Mal noch knapper ist als bei den letzten Malen. Also vor 4 und vor 8 Jahren hatte einer der beiden Kandidaten einen klareren Vorsprung als jetzt. Also so knapp, ich meine, die Amerikaner neigen zu Superlativen, aber ich höre ja immer im Fernsehen, es war noch nie so knapp wie dieses Mal.
Ja, und die Umfrageinstitute haben aber auch versucht, das zu korrigieren. Also die Tatsache, dass 2016 eben letztlich falsch vorhergesagt wurde, wer der beiden vorne liegen wird, 2020 dann sogar es eigentlich einen noch größeren Umfragefehler gab, aber eben dadurch, dass Joe Biden gewonnen hat, nur halt mit sehr viel knapper, als man in den Umfragen gedacht hat, haben trotzdem die Meinungsforschungsinstitute jetzt überkorrigiert, dass sie glauben, es gibt eine geheime Gruppe Trump-Wähler, die uns das am Telefon nicht sagen. Und eben auch da weiß man dann eben nicht, kommt das dieses Mal wieder so vor? Oder bedeutet es etwas, dass seit der letzten Wahl der 6. Januar passiert ist, also der Kapitolsturm, und das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt wurde, und motiviert das möglicherweise komplett neue Leute, sodass wir vielleicht unterschätzen, wie sehr Wählergruppen oder Wählerinnengruppen vielleicht in dem Fall eher für Kamala Harris zur Wahl gehen, die das sonst nicht so tun.
Dann lass uns doch mal darüber reden, wie wir an den Punkt gekommen sind, an dem wir jetzt stehen. Also wir erinnern uns alle, als der Wahlkampf losging, also wir zumindest in Deutschland auch zum ersten Mal so richtig hingeguckt haben, das war Ende Juni, also vor nur 4 Monaten. Donald Trump hat ein TV-Duell damals noch gegen Joe Biden geführt, auch aus Atlanta, wo ich mich hier gerade melde. Es ist ja Wahnsinn, was seitdem alles passiert ist. Und jetzt sind wir trotzdem wieder an dem Stand, den wir gerade besprochen haben. Es ist wahnsinnig knapp, obwohl so viele irre Sachen passiert sind. Ich würde mal die Runde jeweils so eröffnen. Und Christian, vielleicht fängst du an. Was war denn der Moment im Wahlkampf, der dir in Erinnerung bleiben wird? Und was und warum? Was sagt er für dich über den Wahlkampf aus?
Für mich ist vielleicht der entscheidende Moment gewesen, natürlich im Rückblick, in der Sekunde ist es so ein kleiner Widerhaken gewesen, dass nach dieser verheerenden Fernsehdebatte von Joe Biden, wo man wirklich ja nach 5 Minuten dachte, was ist los mit dem Mann, Kamala Harris bei CNN zugeschaltet war und eben erzählen musste, was da passiert ist. Und sie hat relativ tapfer ihren Chef verteidigt. Ja, bisschen schwach gestartet, aber strong finish und so. Und hat aber auch während dieses Interviews sehr gerade erzählt, was das Programm ihrer Regierung ist oder eben also ihrer Vizepräsidentschaft und Biden als Präsident. Hat sehr stark erzählt, worauf sie hinaus wollen. Auch nochmal über Abtreibung geredet, sodass in dem Moment plötzlich auch in dieser CNN-Runde und allgemein dieser Eindruck war, ja, warum kann er das eigentlich nicht so gut erklären? Und für mich war das so ein Kernmoment, weil das in meinen Augen der erste Moment war, in dem plötzlich eine breite Öffentlichkeit gedacht hat, möglicherweise haben wir diese Frau unterschätzt und die hat, während wir es nicht beachtet haben, ihre Hausaufgaben gemacht.
Okay, also du hast schon gesagt, das ist jetzt im Nachhinein so dein Eindruck, ist es dir im Nachhinein klar geworden, weil ich erinnere mich noch, damals haben wir alle gesagt, das ist der absolute Sackgasser. Joe Biden hat, wie du gesagt hast, schwach angefangen, stark nachgelassen. Und Kamala Harris galt ja als sehr schwache Vizepräsidentin und als noch unbeliebter. Und man hat gedacht, dann gibt die Schlüssel zum Weißen Haus gleich Donald Trump. Jetzt im Nachhinein hat es sich ein bisschen anders gerüttelt. Und darüber reden wir jetzt mal mit Karl Dömens, unserem RND-Korrespondenten in Washington, D.C. Hallo, Karl.
Hallo, Steven.
Also auch an dich zuerst mal die Frage. Was war so ein Moment, wo du sagst, das war ein Turning Point, vielleicht nicht gleich denselben, nehmen, so ein Turning Point in diesem Wahlkampf. Das
wird für die Redner am Ende dann schwierig.
Ja, das ist wie bei Ruckzuck, wo man sich immer was Neues einfallen lassen muss.
Aber tatsächlich würde ich aus persönlichem Erleben einfach zwei Momente schildern, nämlich die beiden Convention, die beiden Parteitage. Ich habe das im Prinzip ja 2020 schon erlebt, aber da gab es hier Covid und deswegen war das alles hybrid und eigentlich fand da gar nichts so richtig statt. Das waren also jetzt für mich die ersten echten Parteitage, wie sie halt in Amerika so sind und das ist, muss man ja sagen, immer schon eine wahnsinnige Show, eine Rieseninszenierung. Also alleine da so eine Arena mit 20.000 Leuten zu sein, perfekt inszeniert, 4 Tage, das ist schon, das hat schon irgendwie was. Aber in diesem Fall war es eben besonders extrem, weil es ging los im Juli mit dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee. Das war wenige Tage nach dem ersten Attentatsversuch auf Trump. Trump saß da vorne mit einer Mullbinde am Ohr und im Saal. Aus Solidarität saßen auch ganz viele seiner Anhänger, hatten sich auch irgendwie so ein Pflaster aufs Ohr geklebt und so. Das war bizarr und insgesamt war das quasi seine Heiligsprechung. Also ich meine, das war kaum für einen Außenstehenden kaum auszuhalten. Eine Rede nach der anderen überschlug sich. Trump ist wirklich der absolute Jesus quasi gewesen da. Und ich bin dann nach Hause gefahren und dachte, okay, das ist es jetzt gewesen. Ja. Dann 2 Tage später oder 3 Tage später tritt Biden ab. Kamala wird, wie man ja sagen muss, überraschend einig und ohne großen Zwist innerhalb der Demokraten installiert. Und dann gab es im August den Parteitag von den Demokraten in Chicago und da war nun das totale Kontrastprogramm. Da war auf einmal eine Euphorie, eine Begeisterung, wo man sich erstmal fragt, ja, wovon ist die gedeckt? Weil du hast schon gesagt, Kamala Harris war nicht immer ganz überzeugend in die Rolle als Vizepräsidentin und die man vor allem lange, lange bei den Demokraten so nicht erlebt hat. Also ich war bei Wahlveranstaltungen mit Biden davor gewesen, da saßen irgendwie 100 Leute im Raum und haben mühsam höflich irgendwie die Hände zusammengeklatscht gelegentlich. Und in Chicago war auf einmal eine Atmosphäre, als wenn wirklich also Obama zurückgekehrt wäre. Das war schon bemerkenswert. Ich glaube, das sind zwei extrem ungewöhnliche, einzigartige Veranstaltungen, die auch zeigen, wie eigenartig und wirklich ja bizarr teilweise dieser Wahlkampf ist.
Diesen Hype, diesen Kamala-Hype, da muss man ja auch wirklich sagen, also ich bin damals von Kollegen, als wir uns drüber unterhalten haben, ausgelacht worden, als ich gesagt habe, das ist so ein bisschen der amerikanische Schulz-Zug. Aber so wie Christian im Nachhinein recht hatte oder gemerkt hat, dass er das schon immer wusste, stimmt es ja so ein bisschen. Ne? Der Hype hat ja dann doch jetzt stark nachgelassen. Wie gesagt, du bist unterwegs gewesen, auch im Heartland. Die Küsten geben ja da immer so ein bisschen verzerrtes Stimmungsbild ab. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass sich diese Euphorie nicht so durchsetzen konnte und dass Trump jetzt wieder sehr gute Aussichten hat?
Naja, ich meine, klar, das war natürlich erstmal, glaube ich, war die allgemeine Erleichterung darüber, dass Biden, das haben viele Demokraten nicht so oft gesagt, aber dass dieser ja doch sehr greise Präsident, der zunehmend zur Belastung wurde im Wahlkampf, dass der zur Seite getreten ist und dass jemand Jüngeres, Frisches, noch dazu eine Frau vorne stand, die man einfach auch im Wahlkampf besser verkaufen kann. Ich glaube, das hat erstmal den Hype natürlich ausgelöst. Gleichzeitig gibt es natürlich dann auch wahnsinnige Erwartungen. Ich glaube, Kamala Harris konnte die gar nicht erfüllen. Sie konnte kein komplettes Programm vorlegen. Das ist übrigens auch eine Forderung, die ich nicht für sehr sinnvoll halte. Der amerikanische Wahlkampf läuft komplett anders als in Deutschland. Hier gibt es keine Parteitage, wo irgendwie über Spiegelstriche abgestimmt wird, sondern hier geht es darum, sich zu verkaufen, zu vermarkten, Leute zu begeistern. Und insofern, ich meine, Trump tritt mit Nullprogramm auf und verspricht jeden Tag was anderes. Es wäre, glaube ich, auch ein Fehler gewesen, wenn Harris jetzt ein detailliertes Programm vorgelegt hätte. Gleichwohl gibt es ein Unbehagen, glaube ich, das hat aber weniger was mit dem Programm zu tun, als mit dem Gefühl, man kennt sie eigentlich nicht so richtig. Und das kommt, glaube ich, daher, dass sie zum einen natürlich 3,5 Jahre relativ unscheinbar hinter Joe Biden gearbeitet hat und auf einmal in wesentlichen Punkten sagt, also ich will das anders machen, und man fragt sich, und auch anders als sie es früher vertreten hat. Sie hat früher, was zum Beispiel Fracking angeht, was auch Einwanderung angeht, eher linke Positionen vertreten. Jetzt rückt sie ganz stark in die Mitte. Da fragt man sich, was ist da passiert? Woher kommt das? Und das Zweite ist, dass sie, glaube ich, ein sehr kontrollierter und disziplinierter Mensch ist. Trump ist ja auf eine bizarre, erschreckende, beängstigende Weise authentisch. Also was aus ihm rauskommt, das denkt er, glaube ich, wirklich. Bei Kamala Harris.
In dem Moment zumindest, ja.
Ja, ja, genau. Aber bei ihr, das ist halt schon immer sehr, sehr, sehr kontrolliert. Sie hat ja auch am Anfang wenig Interviews gegeben. Und ich glaube, es gibt noch eine größere Zahl von Menschen, die sagen, wir wissen noch nicht so richtig, wer sie eigentlich ist. Und das erklärt vielleicht so ein bisschen die Zurückhaltung.
Wie du schon gesagt hast, der letzte Wahlkampf Biden gegen Trump, das war ja der Corona-Wahlkampf, wo Joe Biden aus seinem Keller und ohne große Auftritte, ne, Wahlkampf geführt hat. Und das hat natürlich auch Donald Trumps Stärke total beschnitten. Ne? Weil ich habe ihn jetzt auch einmal hier in Atlanta bei einer Rallye erlebt. Das ist ja sein Ding da, dieses showmäßige Politik als Show, Politik als Entertainment, einfach ein bisschen blabbern und sozusagen Sympathien wecken. Das konnte er damals nicht. Und das ist natürlich auch was vielleicht ein bisschen die Demokraten jetzt beängstigen muss, ne? Dass die damals so knapp gewonnen haben, wo Trump eigentlich weitgehend gelähmt war durch Covid. Aber das ist vielleicht nicht das Einzige. Ich würde jetzt mal Karin Aßmann dazu holen, damit wir noch ein bisschen über die Rolle der Medien sprechen können, weil von Deutschland aus blicken wir immer so ein bisschen ratlos drauf, womit Trump so alles durchkommt. Aber wenn man jetzt hier in den Staaten ist, ist es doch ein bisschen anders. Also allein die verschiedenen TV-Sender, wenn man die verfolgt, in einer Weile, dann wirkt Trump teils gar nicht mehr so gefährlich. Also ich kann mich erinnern, vor 8 Jahren, als wir alle nie dachten, dass der eine Chance hätte, Präsident zu werden, war dann in einer Late-Night-Show und hat sich da von Jimmy Fallon die Haare zerstrubbeln lassen. Und ich habe gedacht, okay, wir behandeln hier alle den als den nächsten großen Rechtspopulisten, der die Demokratie in Gefahr bringt, und der zerwuschelt dem die Haare. Das ist so eine Normalisierung und auch so eine Art, damit umzugehen, die wir in Deutschland auch so gar nicht so auf dem Schirm haben. Und von Fox News mal ganz zu schweigen, wo natürlich Kamala Harris als die Bedrohung für die Demokratie und für die Vereinigten Staaten dargestellt wird. Und wer nur das guckt, kriegt natürlich auch den entsprechenden Eindruck. Gleich waren es aber ja auch die liberalen Hauptstadtmedien, die quasi diesen Gesundheitszustand von Joe Biden falsch eingeschätzt, vielleicht sogar beschönigt oder verschwiegen haben. Karin, erstmal hallo nach Georgia.
Hallo. Nach Athens. Nach Athens, genau. Auf dem Land. Ich bin auf dem Land. Willst du mich nicht fragen, was mein bleibender Moment des Wahlkampfs?
Genau, da will ich dich natürlich nicht drum bringen.
Du ahnst wahrscheinlich, dass es ähnlich ist. Natürlich hatte ich diesen Moment. Die ersten 10 Minuten der Biden-Trump-Debatte, da ist mir irgendwie alles, bei mir alles stecken geblieben. Ich habe sogar den Ton ausgeschaltet, weil ich wusste, ich ertrage es nicht. Aber ich will das ein bisschen abändern. Für mich sind so die sogenannten Senior Moments, diese Momente im Wahlkampf, die bei mir bleiben. Und dazu gehört auch der Auftritt von Donald Trump am Ende des Parteitags, als er da rauskam. Mein letzter Wahlkampf, den ich als Journalistin begleitet hatte, war 2016. Und da kam er ja wie ein auferstehender Gott von hinten, so eine ganze Las Vegas-Produktion war das. Und die haben das versucht, nochmal zu machen, aber er stand dann irgendwie so da und hatte wenig zu sagen. Und da war mir irgendwie klar, dass eigentlich die Fronten schon gefestigt sind. Und es ist eigentlich egal, was Trump sagt oder macht. Die Leute, die Trump gut finden, die werden den wählen. Leute, mit denen ich hier rede, die sagen, die können gar nicht argumentieren wirklich, warum sie ihn gut finden, sondern es ist eine sehr emotionale Wahl und die Leute stecken meiner Meinung nach ziemlich fest. Deshalb sind die Fronten auch, also sind wir so patt sozusagen. Und ich glaube, die Entscheidung wird tatsächlich gefällt von diesen Wählern zwischendrin. Aber für mich sind das diese medialen Momente, wo beide Kandidaten, also erstmal Biden und Trump, fast so ein bisschen hilflos dastehen. Für mich war aber auch diese erste Debatte so wichtig jetzt von der Perspektive der Medien, weil CNN ja eigentlich die Parameter gesteckt hatte. Ne? Also die haben gesagt, das Mikrofon wird auf stumm geschaltet. Wir haben, glaube ich, alle noch in Erinnerung den wahnsinnigen Auftritt von Trump, wo er hinter Hillary Clinton stand. Ja. Und sie so ein bisschen bedrohte und die Moderatoren nichts gemacht hatten. Also da wurde den Medien ja auch vorgeworfen, dass sie wirklich zu passiv waren, dass sie der Quote halber diesen Mann haben. Ich meine, diese Debatte führen wir in Deutschland ja genauso. Wie viel Freiraum gibt man Menschen, die lügen, die andere bedrohen? Und letztendlich hatte ich den Eindruck, gut, die haben jetzt das Mikro auf stumm geschaltet. Und wir suchen aber immer noch nach diesen viralen Momenten. Das war 2020, wo Biden zu Trump sagte, will you shut up? Ne? Und das wurde dann viral. Viral wurde in dem Moment natürlich, dass Biden da stand und nicht wirklich wusste, wo er war und so. Diese viralen Momente, die suche ich noch und die Medien suchen die auch nach wie vor. Und deshalb glaube ich, dass die Medien nach wie vor, wie auch 2016 und 2020, eigentlich ihren Job nicht besonders gut gemacht haben.
Es gibt natürlich was sich geändert hat seit diesem Biden-Trump-Duell, nämlich das Fact-Checking. Also genau. Das ist je nach Sender immer, auch bei den Vizepräsidentschaftskandidatendebatten, immer ein bisschen anders gewesen. Manche haben ja gefact-checkt und das ist so ein bisschen mein Moment. Ich hoffe, ich greife jetzt Peter nicht vor. They're eating the cats, they're eating the dogs. Da gab es ja diesen Live-Fact-Check, als der Moderator gesagt hat, ja, wir haben ja angerufen, das ist Quatsch. Und ich finde den Moment deswegen interessant, weil danach ja Trumps Vizekandidat J.D. Vance gesagt hat, ja, ist doch egal, ob das gelogen war oder nicht. Uns ging es darum, das Thema zu setzen. Und wir lachen immer noch alle über die Songs, die rausgemacht wurden und wie dämlich das ist mit Hundeessen, Katzenessen. Aber das ist ja den Republikanern sehr gut geglückt, dieses Thema zu setzen. Er hat gesagt, ja, wir wollten einfach über Haitianer in Ohio sprechen und dass die Leute da genervt von sind. Und ist doch egal, ob das mit den Hunden und Katzen stimmt. Hauptsache, die Medien springen alle auf unser Thema. Und das ist denen ja schon passiert, den Medien, ne?
Auf jeden Fall. Also auch bei der Debatte Vance und Waltz, genau, da hat J.D. Vance, also erstmal haben die beiden Veranstalter, CNN bei Harris Trump, die haben ja auch Fact-Checking gemacht. Ne? Und danach wurde moniert von Seiten des Trump-Wahlkampfs. Also Trump hat gesagt, die haben mich öfter fact-gecheckt als Harris, worauf natürlich CNN gesagt hat, weil sie öfter gelogen haben. Mhm. Aber dann bei Vance und Waltz hieß es dann, wir machen eigentlich keine Faktenchecks. Aber die beiden Moderatorinnen von CBS, die haben immer wieder, wenn es eine Antwort gab, haben sie ganz ruhig in die Kamera geschaut und gesagt, das, was da eben gesagt wurde, stimmt nicht so ganz. Und da hat Vance eine unterbrochen und gesagt, Moment mal, ihr habt doch gesagt, es gibt keine Faktenchecks. Ja. Also dieses Thema, was ist die Rolle der Medien, wenn es darum geht, jemanden zu korrigieren, der oder die offensichtlich irgendwas sagt, was nicht stimmt, das ist noch ein Riesenthema und ist meiner Meinung nach in diesem Wahlkampf nicht wirklich optimal gelöst.
Nun forschst du auch dazu, wie lokale und regionale Medien im Niedergang sind in den USA und Zeitungen gibt es ja schon kaum noch auf dem flachen Land. Wie informieren sich die Amerikaner, die jetzt nicht in den Medienmetropolen leben, so über Politik?
Auf den sozialen Medien, obwohl in ländlichen Räumen gibt es auch sehr schlechte Internetverbindungen teilweise. Aber das, was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass tatsächlich Facebook immer noch ein Riesenmotor ist. Also die Leute kommunizieren weiterhin und lesen Nachrichten auf Facebook und auf YouTube. Das sind so die beiden großen Plattformen. Und ich meine, wenn man kein Kabelfernsehen hat oder überhaupt kein Fernsehen schaut, auf YouTube kriegt man alle Nachrichten als Clips geliefert. Und das ist wohl mehr als ein Drittel der US-Bevölkerung bezieht Nachrichten über Facebook. Dann kommt noch mal ein Drittel, sagt auch YouTube. Und TikTok ist auch im Rennen, dass dort die Amerikaner ihre Nachrichten beziehen, sowohl in diesen sogenannten Nachrichtenwüsten als auch insgesamt in den USA. Das sind also die Plattformen.
Und das heißt, die klassischen Medien haben da die Rolle, die sie noch vor Jahrzehnten hatten, die sie in Deutschland vielleicht noch haben, schon eingebüßt?
Würde ich schon sagen. Also vor allem, weil Trump ja auch seit 2016 sehr erfolgreich alle klassischen Medien in Frage gestellt hat, als Feinde des Volkes. Immer wenn eine kritische, wirklich sehr kritisches Interview mit ihm oder eine Berichterstattung erfolgt, sind das Lügen, Fake News. Also hat, glaube ich, wirklich es geschafft, die Leute skeptisch zu machen, was sogenannte klassische Medien angeht. Dann haben wir so jemanden wie Sean Hannity, sein Freund auf Fox News. Da habe ich auch mit einem Studenten, schreibe ich gerade ein Paper darüber, wie der ständig die Medien runtermacht und Fox News als einzige wahre Alternative zu den lügenden Medien darstellt. Also ich glaube, wenn man jahrelang berieselt wird mit diesen Zweifeln, dass Journalisten eigentlich Lügner sind und Teil des Systems, dieses Swamps sind, dann ist es schon so, dass es schwierig ist für etablierte Medien, selbst wenn sie eine tolle Berichterstattung machen, wirklich anzukommen bei den Wählern und Gehör zu finden bei den Wählern.
Und das war für mich auch ein sehr gruseliger Moment bei der Trump-Rally hier in Atlanta, als die Pressesprecherin, wohlgemerkt von Trump, also die Lügenpressesprecherin sozusagen, rausgekommen ist und erstmal sozusagen die Medien begrüßt hat und gesagt hat, wie ihr Job so ist und wie viel sie mit diesen lügenden Schmierfinken zu tun hat. Und da vorne sitzen sie, guckt mal da. Und er hat so hingezeigt, keine Ahnung, wie viele Leute wirklich da waren, aber sagen wir mal 15.000 konservativ geschätzt, buhen dann da die 30 Journalisten aus, die eingezäunt da irgendwie sitzen. Es ist beängstigend. Also Karl hat das ja schon viel öfter erlebt und wir können gleich nochmal drüber sprechen. Ich würde nur schnell jetzt mal den Blick, den Horizont weiten und mal Peter Spading in Washington dazu holen. Wenn ich hier mit ganz normalen Amerikanern spreche, sind viele ganz überrascht, dass da irgendwie aus Deutschland überhaupt jetzt extra jemand für die Wahl kommt, dass die Deutschen sich so für die Wahl interessieren. Ich nenne dann immer so als Beispiel, warum das für uns einen großen Unterschied macht, den Ukraine-Krieg und dass da Harris und Trump ja schon sehr unterschiedliche Ansagen gemacht haben, die für uns einen großen Unterschied machen würden. Aber es gibt ja auch Themen, die unter Joe Biden schwierig für Europa waren. Und da würde ich dich mal fragen, Peter, wie gesagt, Transatlantik-Experte beim Think Tank Center for the Study of the Presidency and Congress in Washington, würde ich dich mal fragen, worauf muss man sich einstellen? Oder vielleicht können wir es auch mit so einem Moment machen. Gab es für dich so einen Moment, eine Aussage im Wahlkampf, der dir in der Beziehung besonders aufgefallen ist?
Ja, hallo erstmal. Also das passt ganz gut. Mein Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist, war nämlich hier in Washington im Juli der NATO-Gipfel, der hier ja am 9. und 10. Juli stattfand. Das gestaltete sich alles etwas surreal, denn das war mitten in der Phase, als es hier darum ging, ob Joe Biden weiterhin der Kandidat bleiben würde. Und es gab da so ein aus meiner Sicht etwas zwiegespaltenes Bild, denn die ganzen internationalen Gäste, die hier in der Stadt waren, die ganze Stadt sowieso im Ausnahmezustand wegen der ganzen angereisten Gäste, also viel Polizei, viel Nationalgarde auf den Straßen. Die internationalen Gäste waren natürlich hier hingekommen, um über die NATO-Themen, vor allem die Ukraine, zu sprechen. Aber Washington selbst hat quasi nur über das Thema Joe Biden und die Wahl gesprochen. Und da merkte man so ein bisschen, wie, das könnte ich jetzt nochmal auf dein Beispiel weiterführen, um das etwas zu überspannen. Natürlich für Washington hat Außenpolitik schon eine Bedeutung, aber im Wahlkampf normalerweise eben nicht. Und das waren sowieso so komplett verrückte Wochen, wenn man, haben wir schon erwähnt, nochmal sich vor Augen führt, wo wir hier saßen und ob er jetzt von George Clooney in der New York Times studiert haben und dergleichen und jedes Anzeichen gewertet haben, ob jetzt Nancy Pelosi den Präsidenten zum Rückzug bringen kann. Aber um auf die andere Frage zurückzukommen, ja, also ich glaube, deine Beobachtung ist da relativ normal. Im weiten Land ist jetzt das Thema Außenpolitik im Wahlkampf nicht immer das größte Thema. So wie Trump es aber formuliert, meistens in seinen Reden, ist das natürlich was anderes. Er redet ja nicht jetzt von speziellen außenpolitischen Strategien oder dergleichen, sondern er redet davon, dass Amerika ausgenutzt wird. Und wenn man das so formuliert, dann ist das natürlich schon etwas schlagkräftiger.
Genau. Was sagst du jetzt zu dem, was angenommen Kamala Harris schafft es und die Demokraten gewinnen die Wahl? Ist dann alles wieder gut wie unter Obama? Können sich dann Friedrich Merz und Kamala Harris anfreunden oder bleibt das schwierig?
Ja, also man muss immer eins bedenken, finde ich. Es ist so ein bisschen, ich glaube, in Deutschland nicht ganz bemerkt worden, dass die Themen, die Trump bei seiner ersten Amtszeit aufgebracht hat, die gleichen Themen waren, die auch schon Obama und teilweise sogar George Bush als Streitpunkte in der deutsch-amerikanischen Beziehung eingeführt hatte. Und das sind vor allem die Themen Handelspolitik, und zwar das deutsche Handelsüberschuss und eben die Verteidigungsausgaben. 2011 hat der damalige Verteidigungsminister Gates eine vielbeachtete Rede gehalten, in der er den Europäern, aber es war ziemlich deutlich Deutschland gemeint, vorgehalten hat, eben nicht genug für ihre eigene Verteidigung zu tun und hat damals davor gewarnt, dass irgendwann eventuell in Washington jemand an den Hebeln sitzen wird, der das einfach nicht mehr mitmachen wird. Vielen in Deutschland ist das erst aufgefallen, vielleicht als dann Trump das etwas rabiater vorgetragen hat. Aber auch Obama hat das in Interviews immer wieder deutlich gemacht, dass zwar hat er Deutschland nicht so direkt herausgestellt, aber es war klar, wen er damit meint. Und diese Aussagen, die sind hier weit verbreitet, die sind überparteilich, auch wenn der Ton natürlich ein ganz anderer ist. Und wir wissen alle, dass die Regierung von Joe Biden wahrscheinlich die transatlantischste seit langem und wahrscheinlich die transatlantischste für die nächsten Jahrzehnte gewesen sein wird. Also ich glaube, auch unter einer Präsidentin Harris wird es natürlich angenehmer für Berlin. Aber die Grundausrichtung, dass von Deutschland mehr erwartet wird, mehr für sich selbst zu leisten, die bleibt bestehen.
Sag vielleicht mal noch ein Wort zur Handelspolitik. Also Donald Trump hat gerade gesagt, er erlaubt hier keine deutschen Autos mehr als Präsident, wenn sie nicht in Amerika produziert werden, und hat nicht auf dem Schirm, dass die ja schon hier produziert werden. Er hat sich auch beklagt, dass er hat angeblich mit Angela Merkel damals gesprochen, wie viele Chevys und weiß nicht mehr, was seine Beispiele waren, amerikanische Autos fahren denn so durch Berlin, und sie habe gesagt, keine. Aber handelspolitisch und was Zölle und sowas angeht, ist ja jetzt Kamala Harris auch auf dem Pfad zur Abschottung mehr als früher, oder?
Ja, also natürlich sind die Aussagen von Trump in der Hinsicht etwas was rabiater, aber auch da ist die Tendenz oder die Stoßrichtung vielleicht nicht ganz ungewöhnlich, wenn man sich daran erinnert, wie zum Beispiel Barack Obama während der Euro-Krise immer wieder auch Deutschland kritisiert hat für seine exportorientierte Politik und eben seine Imbalances, wie das immer hieß, und eben seinen Unwillen, sich etwas gleichgewichtiger sozusagen aufzustellen in der Wirtschaftspolitik. Und das ist auch insgesamt in der amerikanischen Wirtschaftswissenschaft, glaube ich, einfach weitgehend sind sich da alle einig, dass Deutschland dort auch, was man hier als einen Freerider nennt, gesehen wird. Und natürlich, Trump sieht das Ganze in sehr klaren Kategorien, nämlich dass Deutschland die USA ausnutzt, und er hat ja auch ein sehr einfaches Verständnis davon, von dem Handel. Er glaubt, man könnte das auch bilateral regeln und Deals machen und dergleichen. Das ist natürlich immer etwas schwieriger, insbesondere weil Handelspolitik von der EU geregelt wird. Aber grundsätzlich ist die grundlegende Kritik an Deutschland in dieser Ausrichtung, voll auf den Export zu setzen, durchaus weiter verbreitet. Natürlich, wie gesagt, glaube ich nicht, dass man das gleichsetzen kann, was Trump da sagt. Und wenn er wirklich ernst macht, und davon sollte man ausgehen, mit seinen Strafzöllen, dann wird das natürlich schwierig für Deutschland.
Wir haben vorher bei uns redaktionsintern auch darüber gesprochen, wie ist es eigentlich mit X-Spaces? Also man kann ja nicht sagen, dass Elon Musk eine neutrale Rolle jetzt im Wahlkampf einnimmt, und man kann auch nicht sagen, dass er Twitter, wie es in meinem Herzen immer noch heißt, also dass er X da als neutrale Plattform einfach laufen lässt, sondern kleines Beispiel, in Deutschland kriegt man ja auch ab und zu mal eine Push-Nachricht von bestimmten Tweets, und da gab es jetzt Push-Nachrichten an deutsche User, die direkt von Alice Weidel und Björn Höcke kamen, und da fragt man sich natürlich schon, wer hat das eigentlich entschieden oder ausgesucht oder bezahlen die dafür oder wie läuft das? Und insofern haben wir uns gefragt, gehen wir jetzt mit unserer Runde tatsächlich zu X? Wir haben es jetzt vielleicht gerade deshalb auch gemacht, weil wir jetzt dann auch mal offen darüber sprechen wollen, wie war eigentlich die Rolle von Elon Musk in diesem Wahlkampf? Karl, du warst im Madison Square Garden ja dabei bei der großen Abschlusskundgebung von Donald Trump. Und da war einer der Redner, war ja Musk. Was war dein Eindruck? Dann gleich angeschlossen, wie wichtig ist der für Trump?
Ja, Musk ist ein ganz klarer Fanboy von Trump. Ich meine, der hüpft über die Bühne da, der macht sich, finde ich, auch also zum Affen, aber das findet er gut. Ich weiß nicht, ob der auf Koks auch ist bei seinen Auftritten da, aber es ist sehr befremdlich. Aber da haben sich zwei gefunden, auf jeden Fall, nicht? Und das ist ja ein langsames Abtasten gewesen. Das, wenn man sich erinnert, Musk hat ja damals bei Spaces auch noch mit Ron DeSantis das gemacht. Da hatte er wohl eher den im Blick als Kandidaten. Trump ist ja von X weg, hat ja seinen eigenen Kanal, auf den er seine Propaganda verbreitet, und kehrt jetzt so langsam zurück. Aber so ganz zurück zu X kann er nicht kehren, weil er dann einen Vertrag hat. Und ansonsten muss er fürchten, dass der Aktienkurs von seinem von seinem eigenen Laden Truth Social darunter geht. Aber ich meine, Musk hat über einen Superpack, also über einen Spendensammelverein, 75 Millionen für den Wahlkampf von Trump gespendet und hat eine ganz obskure Aktion gestartet, dass er 1 Million pro Tag auslobt. Ich würde mal kurz sagen, es ist Stimmenkauf. Es ist gut verklausuliert. Das Geld gibt es nicht direkt dafür, dass man Trump wählt, sondern dass man eine Petition für Free Speech und für Waffen unterzeichnet. Dazu muss man aber registrierter Wähler sein. Also er führt dazu, dass sich diese Leute, die diese Themen wichtig finden, registrieren lassen. Als Republikaner natürlich und hoffen, dass sie dann diese Millionen bekommen. Ja. Und ich meine, du hast das schon ausgesprochen. Ich meine, wenn man irrtümlich bei X auf die Funktion für dich geht, dann ist man ja in der Hölle. Also das ist unfassbar, was man hier in den USA auch da zu sehen bekommt. Musk selber verbreitet jede Propaganda, jede Verschwörungslüge über sein eigenes Konto auf dem Kanal. Und ich finde besonders bemerkenswert, weil er eigentlich angetreten ist, das war ja, sagen wir, weshalb er sich auch so von den Linken abgewendet hat, weil er für Free Speech ist. Also er ist gegen den Wokismus und für Free Speech. Aber Free Speech heißt für ihn, dass er die klassischen Medien wie die New York Times gerade heute wieder als Bedrohung der Demokratie diffamiert. Seinen eigenen Laden, da verdient er Geld mit, sozusagen als die eigentlich objektive und wahre Informationsquelle anpreist. Und da gleichzeitig, das hat die Washington Post jetzt gerade nachgewiesen, einen Algorithmus unterlegt hat, der Tweets von oder Posts heißt es ja jetzt, von republikanischen X-Kunden bevorzugt. Die werden also stärker angezeigt, während demokratische nach unten gestuft werden. Also das hat ja mit Free Speech nun wirklich nichts mehr zu tun.
Ja, ich hatte auch das Erlebnis bei der Rallye, dass da die Leute so ausgeschwärmt sind mit Klemmbrettern und Stimmen für diese Petition gesammelt haben. Und manche wollten nicht so richtig, aber als sie gesagt, du kannst 1 Million gewinnen, haben dann doch die meisten unterschrieben. Ein, zwei haben auch gefragt, ich stand da so in der Schneise, wo die das gemacht haben. Ein, zwei haben auch gefragt, was unterschreibe ich da überhaupt? Und dann gesagt, Free Speech. Ah ja, wunderbar, mache ich mit. Und kurz danach kam so ein Mitarbeiter da von der Rallye, von der Veranstaltung mit so einem Trump-Badge und hat gesagt, ich habe mich als Journalist nicht da oben aufzuhalten, ich muss runter in den eingezäunten Bereich. Da habe ich gesagt, kann ich nochmal diese Petition sehen? Aber Karin, vielleicht jetzt dieses Thema Free Speech. Warum ist das in den USA so ironischerweise so polarisiert worden, dass man immer der anderen Seite vorwirft, das einschränken zu wollen und sich gar nicht mehr so an diesen Wert halten kann? Also man sieht ja hier, jeder wirft dem anderen vor, die Demokratie abschaffen zu wollen. Und es gibt irgendwie keine gemeinsame Gesprächsgrundlage mehr.
Ja, ich will einmal dazu sagen, ich habe Carl Dimmins, ich musste öfter mal lachen, weil das absolut auch meine Beobachtung ist. Ich muss aber sagen, die Trump Media and Technology Group, die ist jetzt ein bisschen mehr wert als X. Also Trump hat tatsächlich mit seinem Truth Social Musk ein kleines bisschen überholt. Das nur als Kontext für die beiden, aber ich glaube, die spielen...
Wobei die Truth Social Aktie sehr rauf und runter geht. Gerade ist sie mal wieder absolut ein bisschen besser. Sie war aber auch schon mal total im Keller. Also das hängt auch, glaube ich, mit den Wahlchancen von Trump zusammen.
Ne? Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Also ich arbeite gerade an einem Projekt, wo wir Journalisten, die sich Demokratiereporter nennen, rausgeschickt werden. Also es gibt immer mehr Redaktionen, die ein Ressort Demokratie einrichten. Die Washington Post hatte auch mal eins. Und ganz viele Lokalredaktionen haben das jetzt und auch so Non-Profits. Und die haben wir befragt und sind auch noch dabei, die zu befragen, was ist das eigentlich? Wie definiert ihr Demokratie? Und das Erstaunliche ist, dass die sich alle nicht so richtig einig sind. Und mit zur Demokratie gehört ja auch dieses First Amendment, also Freedom of Speech. Und es stellt sich einfach heraus, dass die viele Amerikaner nicht so genau wissen, was First Amendment eigentlich bedeutet, was das eigentlich bedeutet, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Die kennen sich besser mit dem Second Amendment aus, also mit dem Recht, eine Waffe zu tragen, als mit dem First Amendment. Also ich glaube, es ist auch viel Unwissenheit dabei, die natürlich auch durch diese sehr plakativen Äußerungen und auch solche Begegnungen, wie du geschildert hast, Steven, gefördert werden. Dass also pauschal über Redefreiheit gesprochen wird und jeder meint, es bedeutet, man kann einfach nur rumpöbeln. Also ich glaube, es ist Unwissenheit, die diese Verwirrung eigentlich verursacht hat.
Wenn ich kurz noch eins nachtragen darf, obwohl meine Redezeit wahrscheinlich schon ausgeschöpft ist, läuft schon das rote Lämpchen.
Wir sind hier in der Debatte.
Ich sehe schon das rote Lämpchen hier. Oh Gott.
Wir schalten keine Mikros stumm und auch keine Faktencheck.
Aber also, kein Faktencheck, okay, das ist gut. Nur ein kurzer Gedanken, weil Karin gerade die Washington Post erwähnte. Ist nun gerade ja auch in einem riesen Dilemma, weil ihr Eigentümer Jeff Bezos nämlich interveniert hat. Das versteht man in Deutschland wahrscheinlich nicht so ganz. Genau. Hier in Amerika gibt es eine Tradition, dass Zeitungen, nicht die Zeitungen an sich, sondern die Meinungsredaktionen der Zeitungen eine Wahlempfehlung aussprechen. Das kann man sehr komisch finden. Ich finde es auch komisch. Aber das ist so hier in den USA und das ist immer so gewesen. Und nun plötzlich, die Washington Post hatte ihre vorbereitet, wollte Kamala Harris empfehlen und 11 Tage vor der Wahl hat Jeff Bezos, der Amazon-Milliardär, interveniert und hat das untersagt, hat die Veröffentlichung unterbunden. Und das ist hier ein Riesending. Und weil man natürlich sich fragt, inwieweit wird die Washington Post künftig noch frei sein, kritische Kommentare zu veröffentlichen. Jeff Bezos hatte sich noch kurz davor außerdem, oder nicht er selber, aber also er hat übrigens, die Washington Post, muss man sagen, die Nachrichtenredaktion enorm tapfer, haben heute ein Riesenstück wieder gerade auf die Seite gestellt, wo sie nacherzählen, wie Jeff Bezos sich an Trump herangewanzt hat, ja, wie er versucht, für sein Raketenunternehmen nämlich da künftig möglicherweise Aufträge zu bekommen, auf keinen Fall sich mit Trump zu verscherzen. Aber weshalb ich das erzähle, das ist schon und insofern ist das mit Musk auch mehr als eine kuriose Entwicklung. Das ist eine, finde ich, schon sehr beängstigende Entwicklung, dass hier die Milliardäre sich mehr oder weniger die Politik kaufen und dass sie vor der Wahl jetzt komplett sozusagen auf Trump-Kurs, das gilt ja auch für viele in Wall Street Größen, die komplett jetzt auf Trump-Kurs umschwenken.
Ja, nicht nur die Politik kaufen, ich meine die Los Angeles Times und der Milliardärbesitzer Patrick Soon-Jung, der hat auch gesagt, es gibt keine Wahlempfehlung in diesem Jahr, und seine Tochter, die sehr progressiv ist, hat gesagt, das hat eigentlich nur damit zu tun, dass sie nicht mit Harris' Gaza- und Israel-Politik einverstanden sind. Das hat dann der Vater gesagt, stimmt so nicht. Also da gibt es ziemlich viel Unruhe im Moment. USA Today, die ja 200 Zeitungen haben in den USA, haben auch keine Wahlempfehlung ausgesprochen. Also es ist nicht so, dass alle es immer gemacht haben. Es ist natürlich jetzt, der Moment ist schrecklich und es wirft natürlich ein Licht auf die Tatsache, dass einige große Medien und Social-Media-Plattformen von Milliardären gelenkt werden und dass das natürlich einen riesen Einfluss hat auf die Meinungsfreiheit und die First Amendment.
Also ich habe auch den Eindruck, genau diese Wahlempfehlung, das ist was uns irgendwie in Deutschland auch fremd ist. Aber wenn man es seit Jahrzehnten macht, das ausgerechnet in diesem Jahr nicht zu machen, wo der eine Kandidat der erste Präsident der modernen US-Geschichte ist, der seine Wahlniederlage bis heute nicht anerkannt hat, der versucht hat, auf verschiedenen Wegen, also wir denken alle an den Putsch am 6. Januar, Putschversuch am 6. Januar, aber er hat es ja auch mit seinen Drohanrufen, mit gerichtlichen Sachen, die Leute vom Auszählen abhalten lassen und sowas gemacht. Also das Wahlsystem, das Wahlergebnis diskreditiert, macht es jetzt schon wieder, geht schon wieder los auf Truth Social. Er hat offen autoritäre, rassistische Züge gezeigt, soll Adolf Hitler gelobt haben oder zumindest den Gehorsam von dessen Generälen und sowas. Und in der Situation zu sagen, ja, da können wir uns jetzt nicht entscheiden, wen wir empfehlen sollen. Das, also zumindest aus deutscher Sicht wirkt es etwas gespenstisch. Und damit sind wir jetzt im Prinzip schon dabei, ein bisschen nach vorn zu gucken. Da würde ich jetzt, bevor wir über die Politik, über das, was Trump wohl macht und was er jetzt schon raushaut, sprechen, noch mal kurz auf die Wahlnacht selbst sprechen mit Christian in New York. Worauf müssen wir uns jetzt erstmal, was die Wahlnacht angeht, einstellen? Wann kennen wir den Wahlsieger und ja, wann gibt es die ersten Trends, die das schon andeuten?
Jetzt muss ich schon wieder sagen, das wissen wir nicht vorher, aber es gibt einige Zeichen. Also die große Frage ist, zeichnet sich irgendwann ab, dass die Umfragen gerade landesweit 3 oder 4 Prozentpunkte zugunsten von Harris oder zugunsten von Trump daneben liegen. Das heißt also, wenn man die Wahlnacht verfolgt, ist es gar nicht so wichtig zu gucken, wem wurden jetzt schon welche Bundesstaaten zugesprochen, sondern es ist immer wichtig zu schauen, wie schneiden die Kandidaten ab im Vergleich zu den Erwartungen vorher. Und da ist es dann eben besonders wichtig, wie diese 7 Swing States sich entscheiden, beziehungsweise auch wann die ausgerufen werden. Jetzt haben die alle sehr unterschiedliche Regeln. Das kann man sich aus Deutschland alles gar nicht vorstellen. Aber die haben alle extrem komplizierte Regeln, wie die ausgezählt werden. Das heißt, es gibt Bundesstaaten, in denen die Briefwahlumschläge erst geöffnet werden dürfen am Tag der Wahl oder sogar erst, wenn alle Wahllokale geschlossen sind. Und dann müssen da teilweise Unterschriften kontrolliert werden, ob die so aussehen, wie sie im Wahlregister hinterlegt sind. Teilweise die Unterschriften von Zeugen. Und das ist das, was dazu geführt hat, dass beim letzten Mal am Samstag Joe Biden ausgerufen wurde. Jetzt kann man aber, weil wir natürlich alle wenig Lust haben, bis Samstag zu warten, schon vorher schauen, was gibt es für Anzeichen. Ab wann würde die Nacht gut laufen für die eine Person oder für die andere Person? Der einfachste Weg für Kamala Harris zu gewinnen ist, indem sie die drei Midwest-Bundesstaaten, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan gewinnt und dazu einen kleinen Tupfer in Nebraska. Das wären 270 Stimmen. Man muss dazu wissen, normalerweise entscheidet ja jeder Bundesstaat als Block, aber Nebraska und Maine sind Sonderfälle. Die sind nochmal unterteilt in drei Einzelgebiete. Und in Nebraska gibt es eben rund um die Großstadt Omaha so eine demokratische Enklave sozusagen. Das würde für sie reichen. Es gibt's aber gleichzeitig wieder das Problem, dass gerade Pennsylvania erst sehr kompliziert auszählt, sehr viel kontrolliert, sodass zum Beispiel Michigan oder Wisconsin die Bundesstaaten sind, auf die man eher etwas schauen kann. Wenn ich nur einen Tipp geben müsste, wie man diese Wahlnacht lesen kann, würde ich sagen, ab nachts um 1:30 deutscher Zeit auf North Carolina zu schauen. Denn North Carolina hat im Moment in den Umfragen so ungefähr 1 Prozentpunkt Vorsprung für Donald Trump. Und North Carolina zählt sehr schnell. Wenn es so sein sollte, dass in North Carolina Kamala Harris mit 3 oder 4 Prozentpunkten Vorsprung früh als Siegerin ausgerufen wird, würde ich in der Wahlnacht sagen, das ist schon ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Demokraten insgesamt. Wenn dann in bestimmten anderen Bundesstaaten es sich auch nach und nach abzeichnet, dass die Demokraten eine bessere Nacht haben, als es die Umfragen vorher gesagt haben, da muss man dann auch immer so ein bisschen so Sternchen dran setzen, weil eben manchmal unklar ist, ob das jetzt schon bunt gemischt alle Stimmen sind oder nur Stimmen aus dem Ländlichen, nur Stimmen aus den Großstädten, was da noch fehlt, ob die Briefwahlstimmen später kommen, ob die gleich schon dabei sind. Briefwahl ist tendenziell eher etwas demokratenlastiger, weil die etwas früher wählen. Dies Jahr sieht es aber so aus, aufgrund der Vorwahldaten, beziehungsweise aufgrund der Daten, die wir jetzt haben, als ob die Republikaner auch relativ viel schon vorher abstimmen. Wenn also dann es in anderen Bundesstaaten auch noch so ein bisschen so aussieht, die Demokraten haben eine bessere Nacht, dann könnte es so sein, dass wir zwar rechnerisch noch nicht wissen, wer jetzt gewinnt, weil es sozusagen noch nicht bewiesen ist, aber dass es dann schon so ein bisschen so einen Leitstern gibt oder einen sich verfestigenden Eindruck.
Peter, du bist ja da die ganze Zeit in Washington mit Politnics zusammen, mit Think-Tank-Leuten, mit Diplomaten, mit Botschaftsleuten, mit Politikern und so weiter, also mit dem klassischen Politikbetrieb, um mal jetzt über das, was dann politisch zu erwarten ist, nach dieser Wahl zu sprechen. Wie ängstlich sind die, dass es danach wieder Tumulte gibt, dass danach wieder versucht wird, vielleicht sogar mit Gewalt da das Ergebnis zu drehen? Haben die alle schon sich Urlaub auf Hawaii gebucht oder ziehen die sich in der Woche nach dem Dienstag die Decke über die Ohren? Was ist dein Eindruck über die Stimmung in Washington?
Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich Vorbereitungen treffen. Nein, es gibt schon eine gewisse Nervosität. Ich meine, wir sehen ja jetzt schon auf Twitter wieder die Aussagen des ehemaligen Präsidenten, dass es zum Wahlbetrug kommt in Pennsylvania angeblich. Also da wird schon jetzt Stimmung gemacht. Ich glaube, also natürlich wäre das vor allem der Fall, wenn Trump verliert. Wir haben jetzt gehört, dass es vielleicht ein paar Tage dauern kann, bis wir überhaupt etwas wissen. Also kann es sein, dass wir erstmal ein paar Tage haben, in denen nichts passiert. Wir haben natürlich auch schon Fälle gehabt jetzt in den letzten Tagen. Einige Ballot Boxes wurden angezündet in einigen Staaten. Da kann man schon erkennen, dass durchaus das Potenzial besteht für Gewalttaten. Der Unterschied ist natürlich, dass dieses Mal der Präsident ein Demokrat ist. Also die Kontrolle sozusagen über die Bundesregierung und die Sicherheitsbehörden eben in demokratischer Hand liegt. Hier in Washington werden auch schon Vorbereitungen getroffen. Es wurde angekündigt, dass das Kapitol diesmal einen Zaun bekommt drumherum. Also ich glaube, nochmal möchte man nicht so überrascht werden. Aber natürlich, also ich glaube, es geht kaum einer davon aus, dass das nach der Wahl ruhiger wird, wenn es denn zu einer Niederlage von Donald Trump käme.
Ich glaube, dass wie Peter auch, dass es hier in Washington mutmaßlich, obwohl ja auch schon das Kapitol und das Weiße Haus eingezäunt sind und man sich hier auf alles vorbereitet, Vielleicht wird es in Washington diesmal gar nicht so dramatisch am 6. Januar werden, aber davor, ich glaube, der Fokus richtet sich dieses Mal auf die Bundesstaaten. Man muss ja wissen, die Wahlen sind hier Bundesstaatensache. Das heißt, bevor das Ganze überhaupt nach Washington schwappt, wird in den Bundesstaaten, werden die Ergebnisse ausgezählt, müssen zertifiziert werden, es müssen Wahlleute für das Wahlkollegium benannt werden. Und Trump legt jetzt schon die Lunte, um überall da einzugreifen. Ich meine, nach meiner Prognose wird der am Wahlabend das Erste, was passieren wird, dass sich Trump zum Wahlsieger erklären wird, egal wie die Zahlen sind. Und Peter hat es ja erwähnt, heute hat er schon, das macht er seit Wochen und Monaten, heute aber ganz massiv behauptet, in Philadelphia gäbe es riesigen Wahlbetrug, wofür es keinerlei Anzeichen gibt. Und sobald dann es irgendwelche, und es ist halt so, dass die Auszählung aus den genannten Gründen, Christian hat es gesagt, teilweise sehr lange dauert. Und das wird die Trump-Kampagne nutzen, um jede Verzögerung wieder hoch zu skandalisieren, zu behaupten, da sei irgendein Drucker kaputt und das sei von irgendjemandem manipuliert worden, so wie man das im letzten Jahr gemacht hat. Das beim letzten Mal. Das Drehbuch ist ja offensichtlich. Wir erinnern uns an Georgia, wo zwei Wahlhelferinnen angeblich einen USB-Stick mit Stimmen eingespeist haben. Das Ganze ist vor Gericht gegangen. Jetzt ist das Urteil gefallen. Jetzt, es muss Rudy Giuliani den Schadenersatz zahlen und dafür muss er seinen Apartment in New York verscherbeln und sein Cabrio. Aber das 4 Jahre lang ist diese Lüge weiter verbreitet worden. Und es wird ganz systematisch von Trump auf die Delegitimierung des Ergebnisses, auf Anfechtung, es wird sofort Anfechtungen, juristische Anfechtungen geben und auf die Aufstachelung seiner Anhänger geben. Und ich war in Arizona, wenn ich das noch sagen darf, weil Arizona spielte letztes Mal eine ganz große Rolle. Wir erinnern uns, es wurde ja relativ früh von Fox ausgerechnet, als demokratischer Sieg ausgerufen, aufgrund von 11.000 Stimmen, wie sich nachher herausstellte. Und danach gab's da wirklich Gewalt. Es sind Menschen mit Maschinenpistolen in das Wahlzentrum eingedrungen. Es geht da um Maricopa County, das ist das County um Phoenix, die größte und die Hauptstadt von Arizona, die eben genau sehr knapp ist. Und das ist jetzt Gericht, das Wahlzentrum ist inzwischen gesichert wie ein Hochsicherheitstrakt, wirklich. Da werden Sniper, also Scharfschützen auf den Dächern sein, da wird berittene Polizei drumherum sein. Man kommt da nur mit 5 verschiedenen Codecards überhaupt rein. Die haben sämtliche Computer neu ausgetauscht, um zu vermeiden, dass da irgendwie noch ein Fehler drin sein könnte. Die ganzen Ballots, die Wahlzettel werden aufbewahrt in einem Spezialraum aus Stahl, der nicht abbrennen kann und der von innen ein eigenes Löschsystem hat, was ohne Wasser arbeitet, damit das Papier nicht zerstört wird. Also man sieht, worauf die sich da einstellen. Und also ich bin ziemlich sicher, dass in den Wochen, also ich glaube, dass ehrlich gesagt die gefährlichste Zeit in diesem Wahlkampf jetzt nicht vor dem 5. November ist, sondern nach dem 5. November.
Also man sieht das tatsächlich auch in vielen Berichten, dass die Lokale, wo sonst ausgezählt wurde, jetzt irgendwohin verlegt wurden, wo zumindest Zäune drum sind, die besser abgesichert werden können. Dann ist er nicht mehr einfach im Rathaus, was nicht gut genug geschützt werden kann, hinverlegt wird, also zumindest in den umstrittenen Gebieten. Das fand ich auch schon beeindruckend. Aber Karin, du wolltest was sagen?
Ja, ich sehe das genauso. Also ich schäme mich ein bisschen, weil vor 4 Jahren wurde ich gefragt, ja, wird es Gewalt geben? Und ich sagte, Gewalt, wieso? Ich meine, ich hatte recht bis zum 6. Januar. Aber dieses Mal glaube ich auch, dass es in der Wahlnacht auch noch zu Übergriffen kommen wird. Und ich muss sagen, die Stimmung hier in Georgia, also Athens ist ja eine Unistadt und immer so einer der blauen Punkte auf der Karte, also neben Atlanta, also ziemlich progressiv. Aber vor 4 Jahren gab es mehr Trump-Schilder in den Vorgärten, jetzt gibt es weniger. Aber die Stimmung ist nicht so, dass nicht alle für Trump oder viele für Trump wählen würden diesmal, sondern sie reden nicht darüber. Ich habe das Gefühl, dass die Stimmung so ist, dass niemand wirklich darüber reden will, weil alle eigentlich wissen, in der Nacht vom 5. auf den 6. November gibt's potenziell Krawalle. Ich war am 6. Januar vor 4 Jahren also in Washington und nicht hier und habe einen Kollegen gefragt, wie war es denn am 6. Januar hier in Georgia? Und was die mir erzählt haben, Leute auf Pickup-Trucks, hupend, grölend durch die Straßen, mit Waffen haben wir die Luft geschossen. Also da war schon ein bisschen was los auf den Straßen. Und ich glaube, dass das genau, was Karl jetzt beschrieben hat, was da in Arizona los war, ich glaube, das ist potenziert. Er hat auch wirklich den Weg dazu bereitet, die Tatsache, dass in Washington State diese Ballotboxes in die Luft fliegen oder in Brand gesetzt werden, ist schon tatsächlich so ein Vorzeichen. Also ich habe wirklich, ich bereite mich so ein bisschen auf die Wahlnacht vor wie auf einen Hurricane. Auto voll tanken, Bargeld holen, Wasser. Kein Scherz, ich mache das wirklich.
Ja, Wir haben vorhin ja noch nicht so richtig über die großen Wahlkampfthemen gesprochen, aber vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, weil es gibt Leute, also die schreiben, das muss doch eigentlich ein Dealbreaker sein, egal was man an den Republikanern und an Trump gut findet. Aber wenn jemand gegen die demokratischen Wahlen an sich vorgeht, muss doch eigentlich alles andere dahinter zurücktreten. Und deswegen die Demokraten in ihren Wahlwerbespots weisen auch immer auf das Project 2025 hin, wo ja ein konservativer Think Tank so verschiedene Maßnahmen aufgeschrieben hat, die Trump ergreifen soll. Dazu gehört eben auch die Ausrichtung der Regierung auf den Präsidenten, mehr Durchgriffsrechte, Austausch von Beamten gegen loyale Leute. So. Also das hat ja alles so autoritäre, mindestens Viktor Orban-Züge. Aber das scheint die meisten oder viele Leute auch potenzielle demokratische Wähler ja nicht so sehr zu interessieren, sondern es scheint ja Themen zu geben, die wichtiger sind. Vielleicht können wir kurz noch zum Abschluss, bevor wir tippen, wer gewinnt, zusammentragen, was am Ende jetzt dieses Wahlkampfs wohl die entscheidenden Gewinnerthemen gewesen sind jeweils.
Immigration, würde ich mal sagen.
Ich glaube, Immigration und Wirtschaft vor allem, das hat die beiden Regierungen, glaube ich, sehr unterschätzt. Die Inflation, wenn man auf die Zahlen guckt, geht total zurück, ist eigentlich kein Problem mehr, aber es bleibt halt der Sockel. Und wahnsinnig viele Leute sind super frustriert darüber, dass das Leben teurer geworden ist und machen sich wirklich, hier leben viele Paycheck, machen sich wirklich Sorgen. Die Demokraten versuchen auf der anderen Seite das Abtreibungsthema zu spielen. Das wirkt, glaube ich, auch bei jungen Frauen. Also es hängt, glaube ich, alles davon ab, ob es Kamala Harris gelingt, diese jungen Frauen, die sehr motiviert sind und wo sie einen ganz klaren Vorsprung hat bei den Umfragen, ob sie die wirklich auch zur Wahlurne bringt. Weil das Problem ist bei jungen Erstwählern vor allem, dass die oft nicht wählen gehen. Das heißt, die hat da große Sympathiewerte, aber die zahlen sich unter Umständen nicht aus. Ja? Vielleicht dann noch eine Bemerkung zum Demokratiethema. Wie kann das sein, dass das hier die Leute gar nicht so aufregt? Also zunächst mal, glaube ich, muss man sich das Land angucken. Das Land ist halt einfach riesig. Und wer in Montana lebt oder in Wyoming oder wo, für den ist Washington schon mal ganz weit weg. Washington ist auch irgendwie ohnehin kein positiver Begriff, ist nicht die Hauptstadt, auf die man stolz ist, wie Berlin oder so, sondern ist Brüssel im übertragenen Sinne. Da kommt Regulierung, Einschränkungen, Steuern und alles, was man nicht mag, her. Und nun sagen die, um Himmels Willen, hier will einer die Demokratie abschaffen. Und sagen die, ja gut, was ist Demokratie? Das ist ein abstrakter Begriff. Biden hat ja versucht, in seinem Wahlkampf, das war ja genau das Problem, Biden hat ja das Demokratiethema ganz nach vorne gerückt und das zog eben einfach nicht. Dazu kommt, glaube ich, dass viele bei den Republikanern gibt es im Grunde drei Gruppen von Wählern, würde ich sagen. Das eine sind die Hardcore-Anhänger, das sind die mit den roten Käppis, die du wahrscheinlich auch gesehen hast, Steven. An die kommt man nicht ran. Also die wählen Trump, egal was ist. Ja, das ist eine Sekte. Also ich meine, man hat ja gesehen, man hat ja alles versucht. Der ist angeklagt, verurteilt, der betrügt seine Frau, der ist Bigott. Es ist ihnen alles egal. So, also die blenden wir mal aus. Dann gibt es aber, glaube ich, noch zwei weitere Gruppen, die den Trump wählen. Und das eine sind, würde ich mal sagen, die Protestwähler, die eher kulturell vielleicht auch motiviert sind, die genau wie du sagst, die finden, der redet halt mal so wie wir, der ist nicht politisch immer korrekt, der ist nicht elitär, was die Demokraten ja teilweise sind, das muss man einfach sagen, ja, und glauben eben, dass er sich sozusagen für sie im Rostgürtel da irgendwie einsetzt. Und die dritte Gruppe, und das finde ich das Problematischste, sind welche, die sagen, ja, also den Trump mögen wir eigentlich nicht, also wir finden das irgendwie also peinlich und schlimm, was der so sagt und so, aber der wird die Steuern senken, der sorgt dafür, dass weniger Staat ist, Haushaltskonsolidierung, das sind so die Konservativen, denen diese Themen wichtig sind. Und ich glaube, die letzten beiden Gruppen, also die Protestwähler und die Konservativen, machen beide denselben schwerwiegenden, dramatischen Fehler, dass sie eben die Gefahr von Trump für die Demokratie unterschätzen, dass sie das für Folklore halten, dass sie glauben, naja, das ist schon, da sind die Institutionen. Ich meine, welche Institutionen? Der Supreme Court ist komplett sozusagen vor Trump auf die Knie gegangen, hat ihm Immunität zugesagt für Straftaten. Ja, das Parlament, die Partei der Republikaner ist eben hörig. Wir haben eine ganz andere Situation als 2020, deswegen halte ich die Gefahr für viel, viel größer. Aber viele Wähler von Trump sehen das umgekehrt. Die sagen, das ist halt Folklore, der ist halt so, so ist er halt, ja. Aber im Grunde wollen sie ihn aus anderen Gründen und nehmen diese Gefahr nicht richtig ernst.
Ja, also was ich sagen wollte, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man nach diesen Themen gefragt wird, weil man muss bedenken, du hast ja, Karl hat es gesagt, das Land ist groß, es ist aber auch eine große Bevölkerungszahl, und es gibt nur zwei Parteien. Man muss also immer große Koalitionen schmieden. Das ist insbesondere bei den Demokraten eine sehr breite Koalition, demografisch und ideologisch. Das heißt, man muss, wenn man Kamala Harris ist, da sehr viele Themen quasi besetzen und bespielen. Und das sind natürlich Wirtschaftsthemen und da muss man zum Beispiel auch festhalten, das ist ihr gelungen, laut Umfragen in den Monaten, seit sie Kandidatin ist, da den Vorsprung, den Trump in den Umfragen hatte, beim Thema Wirtschaft nicht ganz aufzuholen, aber den durchaus kleiner werden zu lassen, das ist schon eine gehörige Leistung, denn wie Karl richtigerweise sagt, dieser Sockel der Inflation, der hat es wirklich in sich gehabt bei den Menschen. Das ist für Demokraten immer etwas schwierig, vor allem bei diesen soziokulturellen Themen, denn die spalten einen Teil der demokratischen Basis halt. Und das ist, da müssen die Demokraten vorsichtig agieren und eine Gratwanderung betreiben zwischen ihren oft jungen und vielleicht aktivistischeren Anhängern und dann eher vielleicht sozial konservative, eingestellteren Arbeiterklasse-Angehörigen und so weiter. Und das ist bei den Republikanern etwas einfacher. Die sind da etwas homogener aufgestellt. Das wollte ich nur anmerken sozusagen. Deswegen sind die Themen etwas schwierig festzuhalten.
Gerade auch jetzt dich als Außenpolitik-Experten. Nahost wird zwar jetzt nicht so ein Riesenthema, aber das ist für die Demokraten natürlich deutlich problematischer. Ich habe mich ja auch mit einigen unterhalten bei einer Michelle Obama-Rally. Sie sind ja auch gespalten und das lähmt die Partei natürlich auch. Und je mehr das jetzt eskaliert, umso mehr schadet das wahrscheinlich denen, ne? Den Demokraten.
Das ist eines der Beispiele, ja.
Ich weiß nicht, wollen wir uns das antun, dass wir tippen, wer gewinnt oder vielleicht nach dem Gefühl in the guts, nach dem Bauchgefühl? Oder ist das wirklich einfach zu klamaukig? Was sagt ihr?
Was heißt klamaukig? Was ich eigentlich auch noch hätte anführen wollen, ist, dass die Kritik an den US-Medien und ich würde mal sagen, vielleicht auch an deutschen Medien ja auch da ist, dass es nach wie vor dieses Horse-Race-Reporting ist. Ne? Dass wir also alle immer die Umfragen anschauen und immer schauen, als sei es eben ein Pferderennen. Und so sind auch diese Tipps und die Prognosen, da wollte ich eigentlich mal die Experten in der Runde fragen, ob die meinen, ob das die Wähler auch beeinflusst. Also wenn ich sehe, Harris liegt knapp vorne, gehe ich dann eher nicht wählen, weil ich denke, ach, die kriegt das schon hin. Oder wenn ich sehe, Trump liegt vorne, gehe ich nicht wählen. Oder motiviert das die Leute?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich habe das Gefühl, dass das Horse Race, die Berichterstattung in diesem Wahlkampf ein bisschen weniger ausgeprägt ist, weil es ja auch nicht so wahnsinnig spannend ist. Also die New York Times veröffentlicht immer einmal in der Woche, glaube ich, da irgendwie die aktuellen Umfragen, setzt aber dankenswerterweise dahinter auch immer in eine Rubrik, wie das Ergebnis wäre, wenn die Demoskopen so daneben liegen würden, wie sie 2020 und 2022 daneben gelegen haben. Und da sieht man, dass im einen Fall immer Kamala Harris gewinnt, im anderen Fall immer Donald Trump. Das heißt, Ich finde die Umfragen im Moment völlig irrelevant. Christian hat das ja auch schon erklärt. Die nationalen sowieso, wenn dann nur in den Swing States. Aber auch da würde mich nur die Entwicklung interessieren. Es ist aber keine Entwicklung abzusehen. Das Pendel schlägt nicht markant in die eine oder andere Richtung. Das sind Ausschläge, die sind im Rahmen der Fehlermarge. Insofern finde ich das Horse Race jetzt diesmal gar nicht so spannend.
Ich habe nur gesehen, dass Trump selbst gar nicht so genau weiß, wie er damit umgehen soll, weil eigentlich seine Persönlichkeit drängt ihn ja dazu, immer zu sagen, wir führen in allen Swing States, macht euch keine Sorgen, wir sind die Tollsten. Und auch gerade um diesen Mythos schon vorzubauen, also wir müssen eigentlich auf jeden Fall gewinnen, weil wir führen ja auch in allen Umfragen, auch wenn das teilweise gar nicht stimmt oder überwiegend nicht stimmt, betont er das immer. Dann fällt ihm aber ein, oh, vielleicht ist das ja tatsächlich demobilisierend, so wie du gerade gesagt hast, Karin. Und sagt er, ja, ihr müsst aber trotzdem alle gehen. Wir müssen das jetzt über die Linie bringen. Und die haben die Republikaner haben den Slogan sich jetzt ausgedacht, to make it too big to rig, also sozusagen den Sieg zu groß zu machen, um ihn zu verfälschen oder um ihn zu manipulieren. Ne?
Ich würde sagen, dass es 2016 diesen Effekt gegeben hat, weil damals auch nicht die Umfrage, die Prozentwerte kommuniziert worden in der Regel, sondern Siegeswahrscheinlichkeiten. Und das für die Menschen, glaube ich, sehr schwer zu verstehen war, dass da Hillary Clinton mit 80-20 vorn liegt. Und es hätte, glaube ich, einen Unterschied gemacht damals, wenn man gesagt hätte, es steht 46-44. Mhm. Also tatsächlichen Prozenten. Das ist jetzt aber dieses Mal, also wäre eines von 15 Puzzlestücken damals gewesen. Das ist jetzt aber dieses Mal nicht der Fall. Ich glaube, dass die Demokraten sowieso traumatisiert sind von 2016 und denen das nicht nochmal passieren würde, dass auch wenn Umfragen sie in Sicherheit wiegen, sie denken würden, jetzt bleiben wir zu Hause. Und genauso wie es too big to rig bei den Republikanern gibt, sagen die Demokraten manchmal immer so wählen gehen, als ob man 3 Punkte hinten liegt.
Na, dann wird unser Tipp wird jetzt auch keinen Unterschied mehr machen, ne? Denke ich. Ich glaube, genau. Trump wird gewinnen.
Einfach auch aus dem Gefühl heraus, wie so die Stimmung bei dir da ist im Swing State.
Ja. Schon. Also gerade, also Georgia ist ja angeblich lila, aber ich habe, wenn ich hier so übers Land fahre, das Gefühl, dass es ziemlich solide Trump Country ist nach wie vor.
Wenn ich hier in CVS, Drogerie und Lebensmittelmarkt gehe und mir gucke, was ich für eine Packung Cornflakes und einmal Milch bezahle und mich in jemanden reindenke, der sich nicht mit Politik beschäftigt, dann habe ich auch das Gefühl, ich würde nicht nochmal die bestehende Regierung sozusagen bestätigen. Peter, was denkst du?
Also, wie gesagt, 50-50, das ist, glaube ich, einfach nicht vorherzusagen. Fällt mir schwer. Die Variante ist natürlich, Trump zu sagen, damit man am Ende nicht wieder falsch lag wie 2016, aber
das weiß ich von mir.
Nein, das habe ich jetzt nicht vorgeworfen, das wollte ich nicht sagen. Das wäre, also eine Sache kann ich vielleicht sagen, es ist natürlich, das wurde ja auch vorhin schon, glaube ich, von Christian gesagt, wenn die Umfragen jetzt nach 2016 und 2020 zum dritten Mal es nicht schaffen würden, die Trump-Wähler vernünftig aufzunehmen, dann können sie sich quasi hier abmelden als Industrie. Insofern, da bin ich gespannt, ob sie es diesmal vielleicht überkorrigiert haben. Ich kann es nicht behaupten, ich weiß es nicht, aber das ist meine einzige Sache, die ich mir überlegen kann, dass es vielleicht nicht so knapp ist. Aber wissen tue ich das natürlich nicht. Ich frage mich nur, wie sie sonst sozusagen das überleben würden, wenn sie es wieder nicht richtig einschätzen würden.
Also dann nehme ich also jetzt auch für die Dramaturgie unserer Sendung die Gegenposition ein und sage, dass Kamala Harris diese Wahl gewinnen wird aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, dass eben unterschätzt wird, welche bisher nicht wählenden Personen dieses Mal wählen gehen, dass Donald Trump sehr stark auf unzufriedene Männer gesetzt hat, unzufriedene junge Männer gesetzt hat und Kamala Harris durch das Abtreibungsthema junge Frauen bekommen wird. Ich glaube, jeder, der mal Lehrer war oder an einer Uni gearbeitet hat, weiß, wessen Hausaufgaben eingereicht werden, ob man da lieber auf die Hausaufgaben setzen möchte, die die Männer eingeben oder die die Frauen eingeben. Ich glaube, dass diese Gruppe, auf die Trump setzt, dass diese Strategie am Ende nicht aufgehen wird, dass diese viele von den Unzufriedenen dann vielleicht doch zu Hause bleiben. Und ich glaube auch, ein Punkt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, der auch nochmal mit Elon Musk zusammenhängen würde, die Republikaner haben ihre Wahltag Strategie, also wie werden Leute nochmal motiviert, tatsächlich wählen zu gehen, ausgelagert an eine Spendenorganisation von Elon Musk, die das noch nie gemacht hat. Und da, wo die Demokraten eben einen Jahrzehnte etablierten Apparat haben, weiß niemand, ob tatsächlich wirklich an die Türen geklopft wird und die Leute angerufen werden. Das könnte ein halber Prozentpunkt sein am Ende. Und ich glaube, dass es am Ende für Kamala Harris dadurch reichen wird.
Aber es wäre schon irgendwie das überraschendere Ergebnis, ist mein Gefühl.
Ha? Ich wollte mich eigentlich der Stimme enthalten, aber doch einen Einblick in mein Seelenleben so ein bisschen geben. Also in der letzten Woche war ich doch vom Bauchgefühl her sehr besorgt und relativ sicher, dass Trump das Rennen machen würde. Ich bin dann in Madison Square Garden gewesen bei der Riesenshow von Trump, dem Wahlkampfhöhepunkt, und war gestern hier bei Kamala auf der Ellipse. Das hat mich dann doch wieder ein bisschen, optimistischer gestimmt, weil ich fand, das war zwar eine Rieseninszenierung von Trump da in New York, aber es war natürlich absolut over the top mit den ganzen rassistischen und sexistischen Ausfällen. Das war eine Veranstaltung, die rein nach innen gewirkt hat. Also das war nur, seine Basis ist garantiert begeistert, aber ich glaube nicht, dass er damit irgendeinen unentschlossenen Wechselwähler gewonnen hat. Also wer das erlebt hat, der kann nur befremdet sein, wenn er nicht schon MAGA-Fanboy ist, ja. Umgekehrt war es bei Kamala Harris gestern eben so, dass sie eine sehr präsidiale, staatstragende Rede gehalten hat, wo sie bewusst versucht, also immer wieder gesagt hat, sie wird auch andere, die Wähler der anderen Partei als ihre Klientel sozusagen betrachten. Sie will, dass das Land wieder zusammenkommt. Hat jede sozusagen aufheizende Bemerkung vermieden. Ich fand das sehr geschickt. Also das nur dazu. Einen Satz, wenn ich den noch loswerden darf. Das mit dem Bauchgefühl und den Bauchschmerzen, dass es doch auf Trump rauslaufen könnte, das geht nicht nur mir so, sondern das ist vielen Kollegen hier in Washington so gegangen. Und ich sehe auch, was meine Kollegen alle so schreiben. deswegen wundert mich die Debatte in Deutschland ein bisschen gelegentlich, weil aus gewissen Kreisen da behauptet wird, wir würden versuchen, Kamala Harris hochzuschreiben, was sowieso ziemlich vermessen wäre und absurd wäre. Aber ich kenne auch keinen Kollegen, der hier irgendwie geschrieben hat in letzter Zeit, dass Kamala Harris garantiert gewinnen wird. Also diese Kritik, ist auch eine Projektion. Ich weiß nicht, wie die deutschen Wähler auf die Idee kommen, zu 70% zu sagen, Kamala Harris wird die Wahl gewinnen. Ich würde mal für mich und meine Kollegen in Anspruch nehmen, dass wir es so nicht geschrieben haben. Ja.
Ja, ja. Will noch jemand was anderes sagen?
In Springfield, they're eating the dogs.
Sonst würde ich dann jetzt tatsächlich mal Schluss machen. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, an alle, die mitgemacht haben. Und ich sage auch Danke an meine Kollegen in Berlin und in Hannover, die hier im Hintergrund mitgewirkt haben. Gesa Lindenau und Ansgar Nehls und an Jan-Bastian Buck, der sich um den Podcast gekümmert hat. Und vor allem aber natürlich sage ich vielen Dank an die großartigen Gäste. Karin Aßmann in Athens.
Macht's gut. Tschüss.
An Karl Dömenz in Washington.
Tschüss.
An Christian Fahrenbach in New York. Ciao, vielen Dank. Und an Peter Sparling in Washington.
Tschüss.
Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht machen wir das Ganze bald mal wieder. Good night und good luck.
They're eating the dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets of the people that live.